Deutschlandfunk, Lebenszeit. Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Die Lebenszeit am Freitagvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Sie wollten nach dem Abitur für ein Jahr ins Ausland, hofften auf einen Ausbildungsplatz oder den Berufseinstieg nach dem Studium. Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler junger Menschen verändert und viele Träume auch zerstört. Und auch wenn strenge Ausgangsbeschränkungen und ein Shutdown in der Wirtschaft hinter uns liegen, viele Chancen und Möglichkeiten, die in den vergangenen Jahren ganz selbstverständlich waren, bleiben Jugendlichen und jungen Erwachsenen in diesem Jahr weitgehend verwehrt. Und so haben sich in den letzten Wochen teilweise Frustration, teilweise Zukunftsängste breit gemacht, weil vielfach die Perspektive fehlt, ob beruflich oder auch privat. Und wir wollen heute in der Lebenszeit nachfragen, wie ist die Stimmung bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen? Wie haben sie die letzten Monate verkraftet? Und mit welchen Hoffnungen und Sorgen schauen sie in die nähere Zukunft? Stimmungsbild, Corona und die junge Generation, unser Thema bis 11:30 in der Lebenszeit. Und uns interessieren Ihre Erfahrungen als Jugendliche, als junge Erwachsene, aber auch als Eltern und Großeltern, die die Stimmungslage Ihrer Kinder bzw. Enkel in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer hinzu, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen per Telefon zugeschaltet ist Dr. Severin Thomas. Frau Thomas, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Sozialpädagogin an der Universität Hildesheim. Sie hat mitgearbeitet an einer Studie über die Erfahrungen junger Menschen während der Corona-Maßnahmen und derzeit folgt eine weitere Studie mit Studierenden zu den Folgen von Corona. Und ich hoffe, dass wir von Ihnen, Frau Thomas, dann die entsprechenden Einschätzungen auch von Wissenschaftsseite bekommen, wie es dieser jungen Generation in diesen Corona-Tagen geht. Und in Berlin im Studio begrüße ich Selina Großmann, 24 Jahre alt, die an der Universität St. Gallen Unternehmensführung studiert und derzeit ihre Masterarbeit schreibt. Frau Großmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht es Ihnen, Frau Großmann, mit dieser Corona-Pandemie und ihren Folgen?
Jetzt gerade geht es mir gut. Also sozusagen, ich schreibe meine Masterarbeit, ich habe jetzt so eine Routine gekriegt, ich habe mich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern wieder, ich will nicht sagen angefreundet, aber eingelebt und wir leben in einem großen Haus zusammen. Das heißt, man kann sich auch aus dem Weg gehen, wenn man möchte. Und ne, jetzt gerade ist es wirklich, eigentlich muss ich sagen, ist es ganz angenehm. Und jetzt, wo es sich alles wieder lockert, auch können wir eigentlich wieder so dem normalen Leben entgegengehen. Klar, die ganzen Pläne, die man hatte, die sind so ein bisschen weg und haben sich verändert. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich auf jeden Fall damit angefreundet und bin optimistisch und fröhlich.
Nun erreichen wir Sie nicht in St. Gallen, sondern in Berlin. Sie haben es gerade angedeutet, wo Ihre Familie auch lebt. Und wir erreichen Sie auch bei Ihrer Familie, weil sie in Berlin lebt. War das so geplant, dass Sie dort Ihre Masterarbeit schreiben? Oder ist das tatsächlich auch eine Folge der Pandemie?
Ja, also die Geschichte ist ziemlich lange, wenn ich das mal so erzählen darf. Dann, also eigentlich sollte ich auch nicht in St. Gallen sein, sondern ursprünglich war der Plan, dass ich ab Februar 2020 nach Peking gehe fürs Austauschsemester. Und das ist natürlich dann als erstes schon mal hat nicht funktioniert. Und dann wollte ich sozusagen erstmal nicht wieder nach St. Gallen, weil ich eigentlich mit dem Kapitel schon abgeschlossen hatte. Und dann hatte ich geplant, nach Chile zu gehen für einen Kurs, dass ich sozusagen zumindest noch mal ein bisschen so das Ausland erleben darf, bevor ich in die Berufswelt einsteige. Und dann da ein bisschen rumreisen. Und das hat dann war ich auch in Chile, hat geklappt. Ich hatte 5 Wochen geplant. Nach 2 Wochen war dann die Ansage von der Regierung, entweder raus oder halt drin bleiben. Wir machen jetzt Lockdown. Und dann haben meine Mutter und ich entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt ist, mich wieder zurückzuholen. Und dann haben wir alles in die Wege geleitet über befreundete Flugbegleiterinnen, die dann sagen mussten, wo noch überhaupt die Flüge gehen, weil alles gestrichen wurde und immer weniger wurde. Und dann habe ich es dann Ende März dann wieder zurück nach Berlin geschafft und die letzten Kurse dann online erledigt. Und jetzt mich ganz in Ruhe auf meine Masterarbeit konzentrieren zu können.
Also das heißt, es ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass Sie jetzt derzeit in Berlin sind. Es hätte auch sein können, dass Sie immer noch in Chile sind, weil Sie von dort an gar nicht mehr weggekommen wären.
Ja, absolut. Also wir hatten da schon die größten Vorstellungen, also ich will nicht sagen Horrorvorstellungen, aber Pläne, Notfallpläne. Eine Freundin von mir, die war im Austauschsemester in Buenos Aires. Dann hatte ich gedacht, okay, im Notfall könnte man zu ihr nach Argentinien, dass wir dann zusammen dort zumindest die Zeit aushalten können. Also da gab es wirklich die verschiedensten Möglichkeiten, wo ich hätte sein können. Und es ist auf jeden Fall wahrscheinlich einer der besseren Resultate, dass ich jetzt wieder zu Hause bin.
Frau Großmann, Sie haben gesagt, davor wären Sie gerne, also vor Chile war eigentlich geplant, auch nach China zu gehen. Bis wann haben Sie denn gehofft, dass das noch möglich sein könnte?
Ich habe noch extrem lange gehofft. Also das ist die Ansage, so Ende Januar gab es schon, also hatte ich schon mein chinesisches Visum, was ich immer noch im Pass habe. Und da hatte ich noch die Hoffnung. Also da haben sie schon gesagt, ja, wir haben jetzt dieses Corona in Wuhan, aber in Peking gibt es bisher noch keine Fälle. Dann in Peking gibt es bisher nur unter 10 Fällen. Und so nach und nach hat sich das immer weiter, ist es immer mehr geworden. Dann das Hotel, was ich in Peking gebucht hatte, wurde dann gecancelt, die Buchung. Das heißt, weil in dem Hotel auch Corona-Fälle aufgetreten sind. Das hat sich so immer weiter vergrößert. Dann hat die Uni gesagt, wir verschieben den Start mehrere Wochen nach hinten. Dann hat die Uni gesagt, jetzt schalten wir die ersten Wochen auf online um. Und immer weiter hat sich das, also es gab nie wirklich so den Zeitpunkt, wo die Uni gesagt hat, ihr könnt nicht kommen, sondern es gab irgendwann den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses ganze Experiment nicht mitmachen. Und bevor ich dann mitten in der Nacht wegen der Zeitverschiebung die chinesischen Kurse online mitmache, entscheide ich mich lieber, das Austauschsemester abzubrechen und dann von sozusagen Berlin aus oder wo auch immer die Kurse in St. Gallen zu belegen, weil da zumindest ich nicht das Problem der Zeitverschiebung habe.
Also keine einfache Entscheidung, dann diesen Traum auch aufzugeben, wobei online dann sicherlich nicht die Alternative gewesen wäre. Es ging Ihnen ja auch darum, wahrscheinlich dann auch vor Ort zu sein. Frau Dr. Thomas, diese geplatzten, zerplatzten Träume, ist das auch etwas, was Sie in Ihrer Umfrage auch mit herausgehört haben von vielen Jugendlichen, von vielen jungen Erwachsenen, dass Sie damit in diesem Jahr, in diesem Frühjahr klarkommen mussten?
Ja, es waren vielleicht nicht unbedingt so die großen zerplatzten Träume. Das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz besondere Geschichte, die wir da gehört haben, von der wir aber auch wissen, dass die einige betroffen hat, junge Studierende, mit denen wir zu tun haben. Aber in der Studie JUKO haben wir doch eher erfahren, wie so die Einschränkungen im Alltag, also wirklich im Täglichen, sich doch auch massiv auf die Zufriedenheit und aber auch auf die Zukunftspläne ausgewirkt haben. Und das ging eben schon los mit der Frage, kann ich dieses Jahr Abitur machen? Funktioniert das? Kann ich im Herbst meine Ausbildung beginnen, mein Studium aufnehmen? Also da gab es eben große Ängste, weil zu der Zeit, zu der wir erhoben haben, im April, Mai eben das ja alles auch noch hochgradig unsicher war, wie das weitergeht. Also da kann man wirklich sagen, dass viele sehr besorgt darum waren, wie es weitergeht und man eben schon gesehen hat, viele haben doch auch einen sehr starken Drang, Zukunftsplanung zu betreiben und nicht nur in den Tag hineinzuleben, aber auch das Leben unmittelbar im Homeschooling oder eben das digitale Semester hatte da ja erst begonnen, hat schon auch für starke Belastungssymptome einfach auch gezeigt.
Wie viele junge Menschen haben Sie befragt und über welche Altersgruppe reden wir?
Genau, wir betreiben Jugendforschung auch in anderen Kontexten und für uns ist Jugend eben nicht mit dem 18. Geburtstag zu Ende, sondern die Jugendphase dehnt sich ja auch immer stärker aus und wir haben junge Menschen befragt im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, wobei die meisten, die geantwortet haben, waren zwischen 15 und 20, also hat sich schon auch auf dieses Alter konzentriert und genau, und wir haben über 6.000 Fragebögen ausgewertet. Das haben deutlich mehr den Fragebogen angeklickt, um mal zu gucken oder haben vielleicht nach der Hälfte gesagt, ach nee, ich will das jetzt doch nicht zu Ende klicken. Wir wissen aber auch, dass viele Fachkräfte oder auch Forscherinnen und Kollegen den Fragebogen mal angeklickt haben, um zu gucken, was haben die denn da gefragt, weil das eben damals der erste dieser Art war, der online gegangen ist. Und wir waren sehr überrascht, wie schnell wir doch auch dieses Sample zusammenbekommen haben. Also die Zahlen sind, nachdem es veröffentlicht war, ziemlich schnell nach oben gegangen, sodass wir gesehen haben, es interessieren sich doch sehr viele dafür, auch sich mitzuteilen und an dieser Studie teilzunehmen.
Frau Dr. Thomas, unsere erste Hörerin ist am Telefon, Silvia Schöll aus Lüneburg. Frau Schöll, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo, ich glaube, Sie... Was wollen Sie uns mitteilen zum Thema junge Generation? Ich glaube, Sie gehören der jungen Generation selber nicht mehr an.
Nee, ich bin 64, aber ich bin im Herbst jung geblieben. Und ich weiß, was Jugendliche vermissen. Und ich weiß, dass es eine verlorene Generation ist, wenn das so weitergeht. was ein Wunsch zum Beispiel ist, dass das viele Geld, was jetzt rausgeschmissen wird, ja, ohne dass Jugendliche zum Beispiel erfahren, in welche Richtung es geht. Es geht ja Industrie und Konzerne und die Schüler bleiben alle auf der Strecke. Mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass die junge Generation, wenn wir halt mal nicht mehr sind, sag ich einfach mal so, dass sie eine ganz andere Art von Handel haben. Zum Beispiel nicht mehr Geld, was das sie jetzt haben, so, sondern Werte mehr gelten. So. Das miteinander füreinander und nicht immer nur Geld. Wer das sieht ja, das Geld macht eigentlich nicht glücklich. Sie streiten sich immer noch um das Geld, diese Politiker streiten sich immer noch. Das Leben geht weiter und mit den Schülern passiert nichts.
Frau Schöll,
die sind mundtot gemacht. Die sind mundtot gemacht gerade und haben keine Chance. Man lässt sie nicht und das ist traurig.
Frau Schöll, herzlichen Dank. Ich gebe das direkt mal weiter. Zunächst mal auch an Frau Großmann. Frau Großmann, würden Sie das auch sagen, dass Ihre Generation mundtot gemacht wurde, dass sie nicht gehört wurde in diesen letzten Wochen und Monaten?
Also mundtot würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand eher interessant, was sie gesagt hat bezüglich diesem Fokus auf die eigenen Werte und wieder sozusagen zum Ursprung zurückkommen. Also sozusagen, ich glaube, dadurch, dass viele eben auch zu Hause bleiben mussten und mehr Zeit mit ihrer Familie und auch diese Gedanken an die Großeltern, wie geht's meinen Großeltern, diesen Teil der Risikogruppe, dieses wieder zurück von, bisschen weg von diesem Feiern und dem Freunde treffen und dem machen, was ich will und mehr auf dem diese Rücksicht auf die anderen, gerade weil wir ja immer wieder hören, wir sind nicht die Risikogruppe und uns betrifft es eigentlich nur in zweiter Linie und wir müssen auf die anderen aufpassen. Ich glaube, das ist was auf jeden Fall viele sozusagen jetzt im Hinterkopf haben. Aber gehört werden wir, glaube ich, schon. Also bei meinem kleinen Bruder, der hat jetzt gerade Abitur gemacht, da war viel eben das Thema, wird er jetzt die Abiturprüfung schreiben oder nicht? Und die durften sich dann eben auch äußern, gegenüber natürlich dem Land haben sie auch, beziehungsweise Stadt Berlin, haben sie dann auch einen Brief geschrieben und dass sie eben die Prüfung schreiben wollten in dem Fall. Und also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir sozusagen weggedrückt werden.
Frau Dr. Thomas, welche Erfahrungen machen Sie? Es haben ja sehr, sehr viele junge Menschen Ihnen geantwortet. Sie haben das eben schon gesagt. Sie waren auch ein Stück überrascht darüber. Spielte da auch eine Rolle, dass junge Menschen nicht das Gefühl hatten, dass sie wahrgenommen wurden in diesen Tagen und Wochen?
Also das war schon ein klares Votum. Wir haben eben in diesem Fragebogen am Ende so ein kleines Freitextfeld geschaltet und gesagt, wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, dann ist hier Gelegenheit dazu. Das wird üblicherweise in solchen Befragungen gar nicht so viel genutzt, weil die meisten natürlich sich da eher durchklicken und dann nicht noch Texte schreiben wollen. Und da sind sehr viele Antworten an uns gegangen, eben außerhalb des reinen Fragebogens. Und da kam doch sehr massive Kritik, vor allen Dingen auch an Politik, weniger jetzt zum Beispiel an den Medien und an der Presse. Da haben viele gesagt, nein, wir fühlen uns gut informiert, aber wir haben das Gefühl, wir kommen in politischen Entscheidungen zu wenig vor. Wir sitzen nicht mit in den öffentlichen Runden oder in politischen Gremien, um auch unsere Meinung dort kundzutun. Also da kam auch schon ein großer Frust, aber ich würde sagen, nicht ein unqualifizierter Frust. Ich bin auch gefragt worden, naja, machen sich die jungen Leute sich da nicht einfach nur Luft? Nein, würde ich sagen, denn da kamen schon sehr differenzierte Rückmeldungen über die eigenen Sorgen und auch, wie man sich das besser vorstellen könnte.
Nun hat Frau Schöll ja gerade von einer verlorenen Generation gesprochen, die auf der Strecke bleibt oder geblieben ist, zumindest in den letzten Wochen und Monaten. Würden Sie so weit auch gehen?
Nein, ich würde nicht so weit gehen. Ich denke, junge Menschen suchen sich immer dann auch Nischen, wo sie dann doch agieren können. Das würde ich nicht sagen, dass das eine verlorene Generation ist, aber dass das eine Generation ist, die natürlich die Folgen der Pandemie besonders zu tragen hat, sei es jetzt im Hinblick auf ihre Ausbildungsmöglichkeiten, gerade ganz aktuell, aber auch langfristig wissen wir eben überhaupt nicht, wie sich diese Folgen durchschlagen. Und da würde ich schon sagen, diese Generation wird besonders mit den Auswirkungen zu tun haben. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich denke, es sind ja auch viele, wie wir eben auch gehört haben, auch auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, engagieren sich stark, ob jetzt in ihrer Ausbildung oder in anderen Kontexten. Also als verloren geglaubt, denke ich, kann man sie auch nicht beschreiben und da würde man ihnen auch nicht gerecht werden.
Wir wollen heute ein Stimmungsbild hier entwerfen. Corona und die junge Generation, das ist unser Thema heute. Und Sie können als junge Hörerinnen und Hörer hier anrufen, aber natürlich auch als Eltern und Großeltern, die ja auch die Stimmungslage bei ihren Kindern und Enkeln auch erlebt hat in den letzten Wochen. Erzählen Sie uns von dieser Stimmungslage, von diesem Stimmungsbild. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Großmann, nun haben wir eben gehört, Auslandssemester China ging nicht, Chile, da musste dann irgendwann die Rückkehr angetreten werden, sonst wären Sie da möglicherweise nicht herausgekommen. Wenn Sie auf die letzten Wochen und Monate schauen, was waren denn die größten Herausforderungen? Wenn man so in Studien hineinschaut, dann spielt das Thema soziale Kontakte immer wieder eine Rolle, die natürlich zeitweise gar nicht oder nur digital stattgefunden haben. Wie war es bei Ihnen?
Ja, die größten Herausforderungen für mich waren, glaube ich, dieses Zuhause in dem eigenen Zimmer die gleiche Routine reinzukriegen im Studium und auch für den Spaß, aber auch, den man sozusagen sich selber irgendwie schaffen muss, wie wenn man ihn hätte, wenn man jetzt in Chile ist oder in Peking. Das heißt, dass man versucht, mit Freunden eben sich nicht zu treffen, sondern halt zu telefonieren oder seine Familie als Freunde anzusehen. Oder was für mich sozusagen persönlich extrem schwierig war, war in meinem eigenen Zimmer oder sagen wir Kinderzimmer zu arbeiten. Also sozusagen die Vorlesungen anzugucken und nicht gleichzeitig am Handy zu spielen oder wirklich mich hinzusetzen und diese Sätze für meine Masterarbeit zu schreiben und nicht einfach rauszugehen und mit dem Hund zu spielen oder zu sagen, ja, eigentlich könnte ich jetzt genauso auch mit meiner Mutter einkaufen gehen und sie da unterstützen. Ich bin ja schon hier. Und dieses konzentrierte Umfeld, was man auch in der Universität hat und mit seinen Freunden da, die sozusagen sich auf die gleichen Sachen fokussieren, das hatte ich eben zu Hause und habe ich immer noch nicht. Und ich glaube, dieses sozusagen mich selber konzentrieren und alleine dafür sorgen, dass ich auch wirklich was mache, das war für mich das Schwierigste.
Frau Dr. Thomas, keine Schule, wenn überhaupt digitaler Unterricht und am Ende dann natürlich für entsprechende Prüfungsklassen doch noch der Versuch, so ein Stück Unterricht dann auch zu gestalten, auch im Studium selber viel, viel digital. Ist das eines der großen Herausforderungen auch gewesen der jungen Generation, so wie es gerade auch Frau Großmann gesagt hat, dass man auf zu Hause, auf sein eigenes Zimmer auch reduziert ist, dass viele soziale Kontakte, wenn überhaupt, dann noch digital stattfinden? Was hat Ihre Umfrage ergeben?
Ja, das kann ich tatsächlich unterstützen, diese Erfahrung, die wir auch gerade so schön beschrieben bekommen haben. Dieses Gefühl, ich muss mich neu organisieren, ich bin plötzlich wieder in einem Umfeld, was ich eigentlich schon so ein bisschen hinter mir geglaubt habe. Und da muss man auch vielleicht noch einschieben, das ist ja aber fast noch ein Privileg zu sagen, ich kann als Studierende wieder in meinen familiären Kontext zurück, kann mein altes Zimmer beziehen. Das ist ja durchaus gar nicht für alle möglich oder für manche auch schwierig, belastend, weil vielleicht das Verhältnis zu den Eltern gar nicht so positiv ist. Und ich dahin vielleicht auch gar nicht zurück möchte, bin vielleicht doch eher in meiner Studentenwohnung geblieben. Aber diese Neuorganisation im Studierendenleben, im Schülerleben und eben diese ganzen sozialen Einflüsse, wie funktioniert das zu Hause? Ich habe noch Geschwister. Das, finde ich, ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite eben das Lernpaket, was ich durch Schule oder eben auch durch die Universität bekomme, das ist so auf der anderen Seite. Und ich habe das Gefühl, so dazwischen gibt es irgendwie so eine Lücke, auch eine Kommunikationslücke. Also ich bin nun selber auch Lehrende. Man schickt da so Informationen, Aufgaben rüber und weiß aber gleichzeitig nicht, was da auf der anderen Seite damit passiert. Können Leute damit gut umgehen? Wird das als Belastung empfunden, dass ich jetzt plötzlich viel selbstorganisiert lernen muss? Habe ich überhaupt die Möglichkeit? Habe ich ein eigenes Zimmer, in dem ich das tun kann? Habe ich eine gute Internetverbindung? Also da, finde ich, gab es auch viel Kommunikationsfrust. Das kann ich auch als Mutter von Kindern im Homeschooling sagen, weil das eben nicht immer so gut funktioniert hat, auch, ich sag mal, die soziale Komponente mit reinzunehmen und auch zu horchen. Geht das denn? Wie kommen Sie damit zurecht als Eltern? Wie kommen Sie als Studierende damit zurecht? Und wie kommen letztendlich auch die jungen Menschen als Schüler damit zurecht? Also das war, glaube ich, die große Herausforderung. Auf der einen Seite es organisational zu schaffen als Universität oder als Schule und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, was passiert auf der anderen Seite in den Haushalten mit dem, was wir ihnen da auch abverlangen.
Sie haben es ja auch gerade angesprochen, Frau Dr. Thomas, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Jeder junge Mensch, eigenes Zimmer, tolle Internetverbindung plus die entsprechenden digitalen Geräte, mit denen dann auch Lernen auch möglich ist. Da gab es, und darüber ist ja auch schon diskutiert worden, und gibt es natürlich entsprechende soziale Unterschiede, die auch natürlich in dieser Sendung auch genannt werden müssen. Nun haben wir Frau Großmann auch gehört, der Schritt zurück aus dem selbstständigen Leben wieder nach Hause ins Kinderzimmer, in Anführungszeichen, ins Jugendzimmer. Ist Ihnen das schwer gefallen? War das erstmal auch ein Schritt für Sie?
Ehrlich gesagt, also für mich nicht. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern und meine Geschwister, also zwei kleine Geschwister, die ich habe, die wohnen auch sozusagen immer noch zu Hause. Und ich war sowieso schon oft da, weil ich sozusagen auch sehr gerne da bin, und das ist ein großes Haus, in dem sozusagen immer ein Platz ist, auch für mich, und deswegen war es für mich jetzt nicht sozusagen schwer, gerade weil ich auch weiß, zum Glück habe ich letztem Sommer ein Praktikum gemacht und für diesen Herbst schon ein Jobangebot unterschrieben gehabt. Das heißt sozusagen, mein beruflicher Einstieg ist gesichert, und deswegen wusste ich von Anfang an, das ist ein begrenzter Zeitraum. Also ich wusste sozusagen, ich habe diese Sachen zu erledigen, sprich letzten Kurse, Masterarbeit, und das war's. Und danach weiß ich sozusagen, dass ich anfangen werde zu arbeiten und dass darauf das begrenzt ist.
Frau Großmann, auf diese Arbeitswelt werden wir schauen, denn ich vermute mal, dass das bei Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber auch in der Ausbildungswelt insgesamt, keine Selbstverständlichkeit ist, in diesen Wochen und Monaten tatsächlich dann am Ende auch den Einstieg in den Beruf auch zu finden. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrung schildern wollen, falls Sie mitdiskutieren wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück. Die Corona-Krise, sie hat das Leben vieler junger Menschen verändert und auch die Stimmungslage dieser Generation beeinflusst. Wir wollen heute in der Lebenszeit bis 11:30 wissen, wie beeinflusst die Corona-Pandemie Ihr Leben als junger Mensch? Wurden gar Ihre Lebenspläne durchkreuzt, und welche Stimmung beobachten Sie als Eltern, als Großeltern bei Ihren Kindern und Enkeln? Rufen Sie kostenfrei an. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, damit wir auch eine Chance haben, Sie zurückzurufen. Meine Gäste noch einmal genannt: Selina Großmann, 24 Jahre alt. Sie schreibt derzeit ihre Masterarbeit im Bereich Unternehmensführung, und sie studiert an der Uni St. Gallen. Und Dr. Severin Thomas ist bei uns, sie ist Sozialpädagogin an der Universität Hildesheim. Sie hat mitgearbeitet an einer Studie über die Erfahrungen und Herausforderungen junger Menschen während der Corona-Maßnahmen. Und am Telefon ist nun ein weiterer Hörer, und zwar Herr Ölwein aus Mecklenburg. Herr Ölwein, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Viele Grüße aus dem schönen Mecklenburg.
Was können Sie beitragen zu unserem Thema, Herr Ölwein?
Ja, ich habe drei Kinder, die selber betroffen sind. Mein Sohn, der studiert in Potsdam, und er hat sich auch beklagt, dass er noch nicht mal in die Universitätsbibliothek reinkommt, wo er da am besten lernen kann. Da sind die Tische mehrere Meter auseinander. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Für mich ist das einfach nur Bequemlichkeit der Hochschulleitung. Wenn ein Politiker da mit seinen Umfragewerten in die Höhe schießt, dann verstehe ich das Motiv, aber unseren jungen Leuten sollte man das nicht zusätzlich schwer machen. Die Frau Großmann hat ja auch berichtet, dass sie zu Hause Probleme hat, in die Lernroutine reinzukommen. Und ich denke mal, wenn man jetzt wieder in eine Gaststätte gehen kann oder jetzt große Vorstellungen mit mehreren hundert Personen zulässt, dann sollten auch die Universitäten wieder ihre Hörsäle und Bibliotheken öffnen.
Herr Ölwein, wir geben das direkt mal weiter. Können das ja mal mit Blick auf die Uni in Hildesheim, Entschuldigung, können wir da mal nachfragen bei Frau Dr. Thomas. Frau Thomas, wie ist es bei Ihnen an der Uni? Ist da schon wieder was offen? Kann man in die Uni-Bibliothek und dort lernen, oder ist das immer noch schwierig?
Genau, es gibt, sag mal, zaghafte Öffnungen. Das ist tatsächlich für den Unibetrieb natürlich ein bisschen schwieriger zu organisieren als an den Schulen, wo es eben nicht so strukturiert klare, abgegrenzte Veranstaltungen und Lerngruppen gibt. Aber es ist bei uns zum Beispiel möglich, dass Studierende in die Hochschule kommen, weil vielleicht das WLAN da auch gut ist und auch Arbeitsplätze in den Gebäuden zu nutzen. In der Bibliothek ist das alles noch ein bisschen limitierter, aber wir haben da eben viel auch auf digitale Angebote auch umgestellt. Das kann ich natürlich aber auch total gut verstehen, dass Leute sagen, ich vermisse das. Ich meine, wir haben ja normalerweise so diese Infrastruktur und die hat auch ihren Sinn, dass das eben auch zu Irritationen führt, zu sagen, warum gibt es da so wenig Öffnungen und dass das für manche Studierende auch sehr wichtig wäre, eben diesen Lernort sich zurückzuerobern. Das kann ich auch als Lehrende bestätigen. Ich kann in die Hochschule gehen, kann dort arbeiten und weiß das eben sehr zu schätzen. Denn ansonsten, wenn ich zu Hause arbeiten müsste jeden Tag, würde ich vor den gleichen Fragen stehen. Wie schaffe ich mir eigentlich einen Arbeitsplatz, an dem ich konzentriert auch tätig sein kann?
Frau Großmann, wie ist es in St. Gallen theoretisch möglich, dort wieder in die Uni zu gehen oder auch schwierig?
Ja, also in der Schweiz, da haben sie gesagt, dass Präsenzunterricht ab nächstem Semester wieder eingeführt wird, was auch viele von meinen Kommilitonen dort sehr zu schätzen wissen, weil eben, wie gesagt, auch nicht nur dass das Lernen im Vordergrund bei der Uni ja steht, sondern auch diese soziale Komponente und aber auch das sich selber konzentrieren, wie Herr Oehwein auch gesagt hat. Und ich glaube, in Berlin, also ich weiß es sozusagen von meiner Schwester, die auch hier studiert, haben sie für nächstes Semester auch angekündigt, dass es online stattfinden wird. Und das wird einfach nicht verstanden, weil wir eben genauso sagen, die Kindergärten, die sind offen und die Kinder verstehen ja das ganze Prinzip mit Corona gar nicht und umarmen sich und spielen zusammen. Und wir, die erwachsenen Studenten, die es verstehen und wissen, was Abstand halten bedeutet, denen wird sozusagen nicht erlaubt, mit Maske sich hinzusetzen in der Bibliothek und sozusagen da den Abstand einzuhalten und eigentlich keine Gefahr sozusagen zu bilden für eine nächste zweite Welle.
Entschuldigung, Frau Großmann, nun hat Herr Oehwein ja auch gesagt, also mit Blick auf seine eigenen Kinder, so dieses Lernen, dieses Selbstverantwortliche im eigenen Zimmer, das ist schon auch eine ganz schöne Herausforderung, vielleicht auch manchmal auch eine Art Überforderung. Wie erleben Sie es in Ihrem privaten Umfeld bei Kommilitoninnen und Kommilitonen oder auch im eigenen Geschwisterumfeld? Ist das schon eine ganz schöne Herausforderung?
Ja, absolut. Also wie gesagt, mein Vater, der macht immer Witze darüber, dass dieses Bibben, was sozusagen die jungen Leute immer sagen, dass wir sozusagen in die Bibliothek gehen und dort lernen, dass das sozusagen in seiner Zeit noch nicht gab. Aber es ist eben zur Routine geworden, dass gerade weil wir auch mit diesen verschiedenen sozialen Medien und dem Handy und dem Laptop halt die Möglichkeit haben, uns viel mehr abzulenken. Also das geben wir ja auch offen zu, dass wir diese Möglichkeiten haben, uns abzulenken, aber dem halt entgegengehen, indem wir in die Bibliothek gehen und uns dort in dieses konzentrierte Umfeld setzen und uns dort konzentrieren können. Und wenn wir sozusagen halt selber jetzt zu Hause sitzen müssen und eigentlich das sozusagen der Ort ist, in dem wir halt unser Spaß haben und das machen, was wir wollen, dass wir dann diese beiden Welten vereinbaren müssen, das ist eben schwierig. Aber ich habe es jetzt auch schon erlebt von Freunden, die im Homeoffice sitzen müssen und dann sozusagen ihre Studentenjobs auch von zu Hause machen. Es geht irgendwann schon, aber man wünscht sich halt irgendwo auch Unterstützung, vielleicht von der Uni-Seite, dass sie halt sagen, guck mal, wir bieten euch Kurse an, so konzentriert ihr euch zu Hause, wenn wir schon diese Orte des Lernens euch wegnehmen.
Erstmal Herr Oehwein, herzlichen Dank für Ihren Anruf in Richtung Mecklenburg und wir gehen weiter zu Lina Rater. Frau Rater, guten Morgen.
Guten Morgen.
20 Jahre alt lese ich hier und in Ausbildung. Erzählen Sie, was für eine Ausbildung machen Sie?
Genau, Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Mhm. Beziehungsweise durfte die jetzt Gott sei Dank beim anderen Unternehmen weiterführen. Da hatte ich auch wirklich Glück.
Also das heißt Reisebüros, wir wissen alle, wie dort die Situation ist, die am Ende ja überhaupt kein Geld mehr verdient haben, sondern eher damit beschäftigt waren, die ganzen Stornierungen wieder vorzunehmen, weil Reisen einfach nicht mehr möglich waren. Wie war es bei Ihnen? Sie waren in einem Reisebüro praktisch, haben mit der Ausbildung angefangen und dann, was ist dann passiert?
Genau, also ich war seit Januar 2019 bei einem Reisebüro angestellt. Habe da erst dann ein halbjähriges Praktikum gemacht und dann ab dem 1.8. war ich da in der Ausbildung. Und ich muss sagen, seitdem das mit Corona losging, hatten wir wirklich nur noch Stornos und auch, ich muss sagen, teilweise Kunden, die unsere Situation auch einfach nicht verstehen. Und dazu kommt halt auch einfach noch, wenn wir schon die Stornierungen haben, dann geht uns ja der Umsatz, den wir eigentlich hätten, schon verloren. Dazu kommt aber dann noch, dass wir Ärger mit den Kunden haben und auch noch die Provision zurückzahlen müssen. Also das ist eigentlich echt eine auswegslose Situation gewesen.
Und das heißt, Ihnen ist da gekündigt worden oder was ist passiert?
Genau, also wir sind gekündigt worden. Wir waren zwei Azubis. Wir sind leider gekündigt worden. Es ist jetzt aber im Endeffekt auch rausgekommen, dass es nicht rechtens war, weil unser Chef hatte zwei Büros. Wir sind gekündigt worden und der hat das eine jetzt weiterhin offen. Und das ist wirklich echt unfair gelaufen, weil wir konnten auch wenig dafür, aber wir werden auf jeden Fall jetzt auch gegen vorgehen.
Nun haben Sie aber auch gesagt, ich hatte Glück, ich bin weiterhin in Ausbildung. Das heißt, Sie haben ein neues Reisebüro gefunden, wo Sie die Ausbildung fortsetzen konnten?
Genau, tatsächlich. Also direkt auch bei mir um die Ecke sozusagen hat mein neuer Chef mir echt die Chance gegeben. Und ich bin jetzt auch wirklich glücklich da. Das sind auch wieder zwei Büros, wo ich im Wechsel arbeite und das ist echt super.
Haben Sie denn den Eindruck, auch in Ihrer Branche, da tut sich wieder langsam was, da verändert sich langsam was? Die Zeit der Stornos ist im Prinzip vorbei?
Also das kann man so nicht sagen. Es kommen Leute, die buchen was. Das ist aber eher kleine Sachen wie Centerparks oder auch Deutschlandurlaub, was jetzt natürlich auch preislich enorm gestiegen ist. Und dazu kommt auch noch, wie Sie jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen haben, mit Mallorca zum Beispiel, da gibt es jetzt wieder mehr Einschränkungen. Das heißt, wir haben die Leitung am Glühen mit Mallorca-Kunden, die ihre Reise wieder stornieren möchten, umbuchen möchten, was auch immer, sowas in der Art. Also es kommt eigentlich jeden Tag irgendwas Neues.
Wenn Sie mal, Frau Ratter, in Ihr Umfeld schauen. Sie sagen ja selber, ich hatte totales Glück, dass mir da mein Chef da eine neue Chance auch gegeben hat. Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus, wenn wir über Ausbildungen, Berufseinstieg und so weiter sprechen? Sehr schwierig oder tut sich da langsam auch wieder etwas?
Also ich würde schon sagen, fast aussichtslos auch für die ganzen Leute. In meiner Berufsschule sehe ich das. Also es sind, glaube ich, 6 Leute oder 7 Leute mittlerweile gekündigt worden von ihren Betrieben, wo die Betriebe auch wirklich zumachen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen, einfach nicht können. Und ich komme selber aus der Touristik, von meiner Familie her. Meine Eltern haben Reiseunternehmen. Und ich muss sagen, da kriege ich es halt auch mit. Ne? Also ich merke es, aber man muss auch sagen, es geht jetzt wirklich schon wieder bergauf. Gerade bei meinen Eltern, aber ich glaube, dass gerade Reisebüros, die wirklich Fernreisen und sowas anbieten, es echt schwierig haben werden, auch noch die nächsten Monate und da echt um ihr Überleben bangen müssen.
Frau Ratter, wie würden Sie, wenn wir haben die Sendung ja genannt Stimmungsbild, Corona und die junge Generation, wie würden Sie so die Stimmungslage der jungen Menschen Ihrer Generation, wie würden Sie sie beschreiben?
Ich würde sagen, generell zu Corona, dass man das am Anfang auch gerade in meinem Alter viel zu wenig ernst genommen hat. Man war weiterhin draußen in großen Gruppen und alles Mögliche. Aber ich glaube, dass es mittlerweile echt bei jedem angekommen ist und dass die Stimmungslage auch echt ein bisschen beängstigend ist, weil es ist halt unsere Zukunft. Ich glaube, jemand, der jetzt 80 Jahre ist, der macht sich weniger Gedanken darum, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, als jemand wie wir, die noch ihre ganze Zukunft sozusagen vor sich haben. Also ich finde die Situation schon beängstigend, wenn man das so sieht.
Also das Stichwort Angst taucht ja auch immer wieder auch in Umfragen auch auf. Gibt es denn so ein bisschen, ich meine, Sie persönlich haben ja jetzt wieder Hoffnung, Sie haben ja wirklich auch das Glück gehabt, aber so in Ihrem Umfeld, gibt es denn auch ein Stück Hoffnung, dass sich die Situation absehbar wieder ändert?
Also ich glaube bei den Leuten aus unserer Berufsschule zum Beispiel eher nicht, weil ich war ja noch relativ am Anfang von Corona gekündigt worden und hatte so noch die Möglichkeit, mir was zu suchen. Ich habe aber auch, ich glaube, 70 oder 80 Absagen bekommen, wo wirklich immer das Gleiche drin stand. So, es liegt nicht an Ihnen selber, sondern es liegt einfach an der Situation. Wir müssen an uns selber denken, an unsere Zukunft und wir können da kein Risiko eingehen. Und das ist über die Monate jetzt auch noch schlimmer geworden, würde ich sagen. Heißt also für Leute, die in der Zukunft in der Touristik arbeiten wollen, ist es in Reisebüros und auch bei Veranstaltern wirklich schwer.
Kann man das nach der 70. Absage noch glauben, dass es nicht an einem selbst liegt?
Nee, das ist schon, ne? Also ja. Das ist wirklich schwierig. Also ich bin auch zu ein paar Bewerbungsgesprächen eingeladen worden, wo die Leute das dann auch wirklich persönlich mir sagen wollten, ja, wir finden ihre Person mögen wir, aber wir können es einfach nicht. Und das ist dann auch irgendwie so, ich muss sagen, ich war auch wirklich geknickt, weil für mich kommt auch kein anderer Weg in Frage. Also für mich war das klar, ich möchte in die Touristik, ich möchte danach auch noch Tourismusmanagement studieren. Also das ist für mich so ein Weg, der ist für mich einfach klar. Und deswegen war das für mich schon so ein Rückschlag, muss ich sagen.
aber gleichzeitig die Botschaft von Ihnen auch, Sie haben Glück gehabt und vielleicht gibt es ja auch noch andere Unternehmen, die auch dann jungen Menschen eine Chance geben, wie in Ihrem Fall. Frau Ratter, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Alles Gute.
Sehr gerne, danke gleichfalls. Jo,
tschüss.
Tschüss.
Frau Dr. Thomas, wir haben ja viel in den ersten gut 20 Minuten über die Situation auch im Bereich Studium und so weiter, Studentinnen und Studenten gesprochen. Spielte das in Ihrer Umfrage auch eine Rolle, Jugendliche, die versuchen auf andere Art und Weise über Ausbildung auch den Berufseinstieg hinzubekommen und die damit verbundenen Schwierigkeiten, wie wir gerade gehört haben?
Nee, wir haben jetzt eher weniger junge Menschen gehabt, die jetzt an dieser Schwelle standen. Es waren eben doch viele, weil es eben eher Jüngere waren, die geantwortet haben, die noch im Schulbesuch gesteckt haben, sich natürlich gefragt haben, kann ich zum 1.8. meine Ausbildung beginnen? Das war jetzt aber eher ein kleinerer Anteil. Der große Anteil war eben tatsächlich noch im Schulbesuch. Und da waren aber, sag mal, nochmal ganz andere Fragen Thema. Und wir haben ja jetzt auch viel gehört hier heute Morgen, dass die Familie ein ganz wichtiger Aspekt ist, die auch junge Menschen durch diese schwierige Zeit lotst. Und da würde ich gerne nochmal das Augenmerk darauf richten, dass das ja eben nicht für alle gegeben ist, dass auch viele vielleicht in schwierigen Familienkonstellationen leben mit getrennt lebenden Eltern oder vielleicht auch innerhalb der Familie das Thema häusliche Gewalt eine Rolle spielt. Und jetzt dieses starke Verwiesensein wieder auf den familiären Kontext und auch noch viel mehr als vorher, wo vielleicht auch alle ihrer Wege gingen, das für einen Teil der jungen Menschen sich tatsächlich als großes Problem entpuppt hat. Also hier haben wir eben heute Beispiele gehört, auch eben, da steht eine Familie im Hintergrund, die das mitträgt, aber das kann man eben tatsächlich nicht für alle reklamieren.
Am Telefon ist nun Christopher Meyer. Herr Meyer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer. Industrie- und Handelskammer in Köln. Herr Meyer, wir haben es eben schon von Frau Rather gehört. Nun ist die Reisebranche nochmal was Besonderes. Aber ich würde gern mit Ihnen über die Ausbildungssituation junger Menschen auch in diesen Tagen und Wochen reden. Ist das, was wir aus der Reisebranche hören, ist das übertragbar auf viele andere Branchen auch? Also dass es eher sehr negativ aussieht?
Also die Reisebranche ist mit Sicherheit, ich sag mal, besonders betroffen, genauso wie die Veranstaltungs- und Messebranche. Also da, wenn keine Veranstaltungen stattfinden können oder stattfinden dürfen, haben die Unternehmen auch keine Aufträge. Das sind aber wirklich die beiden aus unserer Sicht mit ein bisschen Gastronomie auch dabei, die Branchen, wo es jetzt auch, ich sag mal, im Ausbildungsbereich jetzt schlecht läuft. Das muss man wirklich sagen. Und da hat die Frau Ratter mit Sicherheit auch Glück gehabt, dass sie da einen neuen Ausbildungsplatz bekommen hat. Ich will gar nichts zu der Kündigung sagen, da ist sie ja dran. Aber in den anderen Branchen kann ich Ihnen sagen, läuft es ganz anders. Nämlich dann läuft es teilweise oder meistens genauso wie vorher. Also der Ausbildungsmarkt ist völlig anders als der Arbeitsmarkt. Der ist nicht am Boden, ganz im Gegenteil, sondern wir haben jede Menge offene Stellen, offene Ausbildungsstellen und nicht nur in Köln, sondern ganz bundesweit. Wir haben zwar ein paar weniger Ausbildungsstellen, das sind roundabout 9%, aber es sind noch jede Menge offen. Also von daher ist zu dem Ausbildungsmarkt, wenn sich jemand sagt, ich möchte eine Ausbildung beginnen, ist das, ich sag mal, im Moment auch eine sehr gut mögliche und sehr gute Zeit.
Hat sich da in den letzten Wochen was verändert? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass es natürlich Rückmeldungen auch von jungen Menschen gibt, die dann auf einmal ein Schreiben auch von Unternehmen bekommen haben in der jetzigen Situation. Wir wissen noch nicht, ob sie ausbilden. Wir haben noch den Bundespräsidenten im Blick, der nun die entsprechenden Spitzen von Wirtschaft und Gewerkschaften zu sich eingeladen hat, um den Appell loszuwerden, bildet aus. Wir haben die Prämien auch der Bundesregierung noch in Erinnerung, wo gesagt wird, wenn ihr Unternehmen ausbildet, dann gibt es diese oder jene Summe. Das spricht ja jetzt nicht dafür, dass man sagt, oh, eigentlich ist alles völlig normal und eigentlich machen wir so weiter wie in den letzten Jahren. Also das sind ja schon auch noch Impulse, die gesetzt wurden, weil etwas anders ist, auch in diesen Corona-Zeiten, oder?
Also es ist ja so, dass, ich sag mal, wir, glaube ich, dieses Jahr im Ausbildungsmarkt so 2 bis 3 Monate hinterherhinken. Das hat einfach mit dem Lockdown zu tun, dass viele Unternehmen und auch junge Erwachsene zu dem Zeitpunkt andere Sorgen hatten. Also die Unternehmen mussten gucken, wie stelle ich mein Unternehmen auf, finanzielle Geschichten waren zu klären. Das ganze Thema Kurzarbeit war dann vielleicht eher das große Thema. Genauso wie bei vielen Schulabgängern, die jetzt ihren Abschluss gemacht haben. Wie wird der Abschluss stattfinden? Kriege ich überhaupt einen Abschluss? Wird das ein Corona-Abschluss? Und die ganzen Diskussionen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, genauso wie auch junge Erwachsene oder Bewerber, jetzt, ich sag mal, wieder ihre Systeme in Anführungsstrichen hochfahren. Und da natürlich zusätzliche Anreize zu bieten, finden wir natürlich gut. Wobei ich auch noch sagen muss, die Ausbildungsprämie ist noch in der Mache. Also da gibt es noch keine genauen, da gibt es so ein paar Hinweise, aber
Kabinettsbeschluss gibt es da, glaube ich, so. Nun beginnt ja das Ausbildungsjahr, wenn ich mich recht entsinne, zum 1.8. eigentlich. Ist das denn jetzt noch in Stein gemeißelt oder ist jetzt aufgrund der Tatsache, Sie haben es gerade gesagt, wir haben da so ein paar Monate verloren, ist da auch zu späterem Zeitpunkt noch ein Ausbildungsbeginn möglich?
Also ganz oft wird der propagiert, der Ausbildungsbeginn ist der 1.8. und danach ist nichts mehr möglich. Also das ist ein Mythos, gegen den wir, ich sag mal, seit Jahren ankämpfen. Also Sie können ohne Probleme eine Ausbildung noch am 1.9., am 1.10., am 1.11. beginnen. Wir haben es gerade von der Frau Ratter gehört, die sogar, ich sag mal, am 1. Januar noch eine Ausbildung begonnen hat, beziehungsweise ein Langzeitpraktikum gemacht hat. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also wer jetzt am 1.8., also in 2 Wochen, keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, der muss jetzt nicht traurig sein oder ähnliches, sondern es geht, ich sag mal, den ganzen Herbst über ohne Probleme noch einen Ausbildungsplatz bei der Kammer eintragen zu lassen bzw. abzuschließen. Also von daher, wer jetzt noch sagt, also ich gebe Gas und das ist das, was ich machen möchte, also die Ausbildungsstellen, ich kann es jetzt für Köln und auch für den Umkreis in NRW sagen und auch bei anderen Städten ist es so, wir haben genug Ausbildungsstellen und auch nicht nur irgendwie so die letzten Stellen, die keiner haben will, sondern durchaus sehr interessante Stellen, Kaufmann für Büromanagement, Industriekaufleute, also Versicherungen, Versicherungen im Einzelhandel, also da gibt es jede Menge Möglichkeiten.
Aber Herr Mayer, dann fasse ich Ihre Nachricht, Ihre Botschaft so zusammen, bewerbt euch noch, es gibt gute Chancen, kann man das so sagen?
Da würde ich ein Ausrufezeichen hintersetzen.
Okay, dann machen wir das so. Christopher Mayer war das, der Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der IHK in Köln. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Und wir gehen weiter nach Mecklenburg noch einmal. Da im Telefon ist Uta Uhlich. Frau Uhlich, guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Ich lese hier, Sie haben einen Sohn, der studiert.
Ja.
Und wie funktioniert es? Wie klappt das mit dem Studium und natürlich auch der Finanzierung des Studiums?
Also zum Studieren selber ist logisch, wurde schon angesprochen, er kann die Bibliothek nicht nutzen, muss sich selber organisieren, fällt schwer, geht aber. Sein Problem ist, dass er überhaupt kein Einkommen mehr hat, weil er sämtliche Nebenjobs, die er vorneweg hatte, sind mit Corona weggefallen, so Pizza backen und solches Zeug. Und er hat jetzt relativ wenig Zeit zum Studieren, weil er eben viel Zeit aufwenden muss, um eben Jobs zu suchen und beim Bundesbildungsministerium diese 500 Euro pro Monat zu beantragen, ist wohl auch nicht so einfach. Und also er hat zum Studieren eigentlich gar keine Zeit mehr.
Mhm. Und das heißt, die finanziellen Sorgen überwiegen einfach derzeit sehr.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das Finanzielle überwiegt alles andere. Und er muss ja Miete irgendwie bezahlen. Okay, die kann er beim Vermieter vielleicht stunden lassen, muss er später ja trotzdem bezahlen. Er muss seine eigene Krankenkasse bezahlen. Er muss Semestergebühren bezahlen. Und da ist ja nichts mit Verschieben und Bitten drum, ob man eventuell, es muss halt einfach bezahlt werden. Ich kann ihm nicht helfen finanziell und ich kann ihm mal ein Fresspaket schicken, ja, aber ansonsten sind mir meine Hände leider auch gebunden, weil ich eben selber kaum Einkommen habe.
Eine schwierige Situation, Frau Uhlich, die man immer wieder auch liest, dadurch, dass die ganzen Nebenjobs auch wegfallen, ist, dass auch Studentinnen und Studenten auch ihr Zimmer tatsächlich auch aufgeben mussten, weil das einfach...
Das ist eben die große Angst, weil er hat ein Zimmer gefunden, wo er sich auch sehr wohl fühlt. Und die sind halt nicht so reich besegnet mit Zimmern für Studenten. Das weiß jeder, der irgendwann mal anfängt und sich ein Zimmer suchen muss. Ne? Das ist ihm schon wichtig, dass er das halten kann.
Frau Uhlich, also herzlichen Dank, dass Sie uns da diese Erfahrung auch nochmal geschildert haben. Und viel Glück für Ihren Sohn, dass er da so eine finanzielle Zukunft auch findet. Alles
da
Gute.
Bete ich auch jeden Tag für. Dankeschön.
Alles Gute. Frau Dr. Thomas, vielleicht auch nochmal die Frage an Sie. Die finanziellen Sorgen, die finanzielle Situation, gerade bei Studierenden, das scheint ja wirklich ein Riesenproblem auch zu sein. Wie erleben Sie es auch als Lehrende an der Universität Hildesheim?
Genau, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da angesprochen wird.
angesprochen worden ist, und das hat sich auch in der Studie in Aussagen gezeigt, eben dieses Wegfallen von Nebenjobs, und da sind natürlich Studierende oder auch Schüler die ersten, die rausfallen, weil man die Jobs eben dann auch streicht, und das ist für manche tatsächlich schon sehr existenziell, zu gucken, wie komme ich über die Runden, auch für die BAföG bekommen, ist es natürlich, es ist eher eine Sockelfinanzierung, als dass man darüber alles abdecken kann, und vielleicht jemand, der noch einen Computer anschaffen musste, um das auch gut bewältigen zu können, sind das eben echt enorme Herausforderungen. Und da würde ich denken, das sind die Studierenden, die wir gar nicht so sehen, die vielleicht, wie wir eben auch gehört haben, eher reduziert studieren, und das bekommen wir eben nicht unbedingt so mit. Wir haben aber selber intern eine Studierendenumfrage gemacht, wo man eben das auch raushört, so ein großer Frust über die Rahmenbedingungen des Studiums eben unter sehr erschwerten, nicht nur digitalen Bedingungen, sondern auch was den eigenen Lebenserhalt betrifft, gibt es eben einen Kreis, den das sehr stark trifft. Das würde ich bestätigen.
Frau Großmann, wie sieht es in Ihrem Umfeld aus? Sind diese finanziellen Sorgen auch der jungen Generation, gerade dann, wenn man natürlich vielleicht noch in Ausbildung, ins Studium steckt, sind die nicht unterzubewerten?
Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es tut mir auch wirklich total leid, wenn ich sowas höre, weil sozusagen ich weiß, dass ich und sozusagen meine engsten Freunde, dass wir das Glück haben, dass wir nicht diese Probleme haben, beziehungsweise auch, dass die von meinen engsten Freunden, die Jobs nicht gekündigt wurden, und dass die Möglichkeit hatten, im Homeoffice auch bei studentischen Stellen weiterzuarbeiten. Und ich glaube aber absolut, dass das ein Riesenproblem ist, wo auch zum Teil, also zum Beispiel die Unis auch in der Verantwortung ist. Zum Beispiel in Köln habe ich sozusagen da als Positivbeispiel gehört, dass sie einerseits nicht bestandene Klausuren nicht als Fehlversuche werten und das Semester sozusagen, dass das kein Problem ist für Leute, die sich keine Zeit haben, sich aufs Studium zu konzentrieren, oder aber auch eben die weggefallenen Studentenjobs, dass die da finanziell unterstützen von der Uni aus. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was ich das Glück habe, nicht sozusagen so stark mit konfrontiert zu sein.
Aber Sie haben auch gerade gesagt, es gibt da durchaus auch Verständnis und Unterstützung. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Stimmungsbild, Corona und die junge Generation. Unser Thema in der Lebenszeit bis 11:30. Und Sie können weiter anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk bis 11:30 mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie beeinflusst die Corona-Pandemie Ihr Leben als junger Mensch? Welche Stimmung beobachten Sie als Eltern oder Großeltern bei Ihren Kindern und Enkeln? Darüber wollen wir reden, auch in dieser halben Stunde. Corona und die junge Generation. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin Dr. Severin Thomas. Sie ist Sozialpädagogin an der Universität Hildesheim, und sie hat mitgearbeitet unter anderem an einer Studie über die Erfahrungen junger Menschen während der Corona-Maßnahmen und der Corona-Pandemie. Und Selina Großmann, sie studiert an der Uni St. Gallen Unternehmensführung und schreibt derzeit ihre Masterarbeit. Am Telefon ist Herr Rau aus Grenoble. Herr Rau, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Herr Rau.
Was möchten Sie einbringen?
Ja, also ich möchte also ein bisschen anknüpfen, wo Dr. Thomas vorher erwähnt hat. Also ich meine, mit den verschiedenen familiären Hintergründen von vielen Menschen, von vielen Jugendlichen. Und zum Beispiel für mich, also ich habe zum Beispiel einen Migrationshintergrund, und besonders in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis zum Beispiel, mit meinen Freunden, die auch einen Migrationshintergrund haben, sind die Erwartungen manchmal ein bisschen anders. Also zum Beispiel, wenn meine Eltern oder meine Großeltern, in eurer Generation war es anders, okay, man kann irgendeinen Abschluss haben und man kriegt ja einen Job, und ja, das war's. Also ich meine nicht, dass sie gar keine Probleme hatten, aber die Probleme sind jetzt ein bisschen anders. Jetzt,
heißt das, die ältere Generation hat vielleicht auch wenig Verständnis dafür, wie schwer es jetzt ist, im Studium oder zum Beispiel nach dem Studium auch eine Arbeitsstelle, einen Job zu bekommen?
Ja, genau. Genau und genau wie die Anruferin vorher von Mecklenburg erwähnt hat. Also manchmal die meisten Zeit für mich und für einige Freunde, das geht in die Jobsuche und gar nicht um Studium oder in andere Dinge, wo man wirklich produktiv sein kann. Und ja, das ist eine Zeitverschwendung. Und die Erwartungen sind auch anders. Also die, zum Beispiel vorher war das so, als man hat da 25 Jahre oder 27 Jahre wie ich und man hat schon ein Auto und eine Wohnung. Aber ja, nein, ich wohne zum Beispiel in einer teuren Stadt. Ich habe meine Miete zu zahlen und jetzt habe ich einen Doktorandenvertrag und ja, die halbe mein Lohn geht für die Miete. Mhm. Und ich habe nicht mehr wirklich für ein Auto oder für irgendwas anderes. Und ich glaube, manchmal es gibt ein wenig, also die Verständnis ist ein bisschen weniger, würde ich sagen, mit den alten Generationen.
Ich gebe das gerne in die Runde ein. Herzlichen Dank dafür. Und Herr Rau, vielleicht kann ich das noch sagen. Sie sind da auch nicht alleine, auch mit diesen finanziellen Sorgen. Wir haben auch Mails bekommen, wo tatsächlich auch das Studium selber auch in Gefahr ist, unter dem Motto, wenn bis Ende des Semesters ich keinen Job gefunden habe, dann muss ich mein Studium leider abbrechen und in die Arbeitslosigkeit gehen. Also das sind schon sehr, sehr existenzielle Sorgen. Ich gebe das mal, Frau Dr. Thomas, erstmal an Sie weiter. Ist es schwer zu verstehen, auch für die ältere Generation, die älteren Generationen, die es vielleicht früher leichter hatten, nach der Ausbildung, nach dem Studium auch einen Job zu finden, Karriere auch zu machen, dass das momentan für die junge Generation eine sehr, sehr schwierige Situation ist?
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ich danke auch erstmal für den Beitrag. Und das ist vielleicht eben auch für ältere Menschen schwer nachvollziehbar. Wenn man den Bundesbildungsbericht anguckt, sieht man eben, dass im Durchschnitt junge Menschen erst mit knapp 20 Jahren in die Berufsausbildung gehen. Und man also bis dahin überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, eigenes Einkommen zu erzielen, jedenfalls nicht regelmäßig monatlich und auch mit einem festen Job, sondern dann eigentlich erstmal die Ausbildung beginnt. Und das ist natürlich jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen alles noch viel, viel schwieriger, eben eine stabile Finanzierungsgrundlage in der Ausbildung zu haben. Und das wird eben eine ganze Reihe junger Menschen treffen, wo das Studium oder auch die Ausbildung auf der Kippe stehen. Und die Auswirkungen werden wir vielleicht auch erst in einem halben Jahr oder einem Jahr sehen, wenn einige sich jetzt irgendwie noch gehalten haben, das Sommersemester fortführen zu können. Aber dann vielleicht doch sagen, wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich mein Studium nicht fortsetzen. Und ich habe gerade heute Morgen im Rahmen eines anderen Kontextes eine Beratungsanfrage bekommen eines jungen Menschen, der sein Abitur machen will, dafür Schulgeld bezahlen muss und jetzt nicht weiß, wie er das Schulgeld aufbringen soll, weil er eben auch seinen Job verloren hat, seinen Schülerjob. Und da wird es zahlreiche Fälle geben, bei denen tatsächlich auch die Ausbildungssituation und auch die Einmündung in den Arbeitsmarkt gerade eben sehr, sehr schwierig sind.
Wir bekommen auch Hinweise, auch natürlich nicht nur, dass es schwierig ist, sich während des Studiums tatsächlich auch finanziell über Wasser zu halten, sondern nach dem Masterstudium. Sie haben ja eben, Frau Großmann, gesagt, Sie hatten das große Glück, auch schon vor Corona da einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu können. Aber auch da der wirklich sehr frustrierende Hinweis, wie schwer es ist, sich immer wieder auch zu bewerben und das Ganze erfolglos dann auch am Ende. Und das mündet dann so in einen Satz, dass man sagt, okay, ich habe so und so lange studiert, aber ich habe das nicht getan, um am Ende dann vielleicht als Pizzalieferant, dann arbeiten auch zu müssen. Wie sehen Sie es, Frau Großmann, in Ihrem Umfeld? Ist das eine ganz, ganz große Hürde, jetzt in diesen Zeiten tatsächlich dann auch eine berufliche Perspektive von Karriere, wollen wir jetzt nochmal gar nicht sprechen, eine berufliche Perspektive zu bekommen?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist eben nicht nur dieses, es wird so anstrengend sein, einen Job zu finden, sondern von vornherein erlebe ich viel in meinem Umfeld, dass die Leute Angst haben, dass sie überhaupt nichts kriegen. Also sozusagen alleine die Suche zu starten ist schon mit so einer Last belegt, dass man Angst hat, man kriegt nichts, es gibt nicht die richtigen Chancen. Und dann wird sozusagen, was ich jetzt oft gesehen habe, diese, Flucht in die Akademie, dass man einfach dann noch ein Semester dran dranhängt. Das ist ein bisschen das Gegenteil von das Studium abzubrechen. Sehe ich sozusagen oft, dass viele sagen, okay, ich zögere diesen Berufseinstieg hinaus. Ich hänge noch einen Doktor dran oder ich hänge noch ein Semester dran.
In der Hoffnung, dass in einem halben Jahr dann vielleicht möglicherweise oder genau. In einem Jahr dann auch besser ist. Herr Kasparan ist am Telefon. Er ruft aus Freiburg an. Herr Kasparan.
Guten Tag.
Guten Morgen. Hallo, grüße Sie. Guten Tag. Sie studieren in Freiburg, lese ich.
Genau.
Erzählen Sie.
Ich habe jetzt entschieden, dass ich mein Studium abbrechen werde im Verlauf der Corona-Krise.
Was sind die Gründe?
Für mich sind die Gründe vor allen Dingen, dass jetzt alles nur noch in Fernlehre stattfindet. Und ich habe Philosophie studiert, also eine Geisteswissenschaft, in der irgendwie gerade der Austausch und die Diskussion in den Seminaren enorm wichtig ist. Und das bricht jetzt natürlich irgendwie auch alles weg oder ist weggebrochen. Und genau in so einem Online-Meeting ist das deutlich, deutlich schwerer. Fordert viel mehr Konzentration, gerade wenn man dann noch Probleme hat. Mein Wohnort ist zum Glück sehr, sehr schön, aber wir sind hier vier junge Menschen, die irgendwie dann alle gleichzeitig probieren, Online-Veranstaltungen zu streamen. Und unsere Internetleitung ist auch nicht wirklich dafür ausgelegt. Das heißt, es war vor allen Dingen irgendwie immer anstrengend und nervig und hat uns alle teilweise echt an eine Belastungsgrenze geführt.
Das heißt, es gibt auch an der Uni in Freiburg, Herr Kasparan, noch keine Perspektive, dass Sie irgendwann als Philosophiestudent wieder gemeinsam mit anderen auch diskutieren können, sich in Seminarräumen treffen können.
Die gibt es momentan nicht wirklich. Soweit ich das jetzt hier von der Uni mitbekommen habe, soll im Wintersemester für die Erst- und Zweitsemester die Möglichkeit gegeben werden, einzelne Seminare in Präsenz zu erleben. Was natürlich dann irgendwie, wenn man fortgeschrittenes Mastersemester ist, nicht der Fall sein wird. Was also mir bedeuten würde, ein komplettes Jahr mindestens eigentlich nur noch aus der Ferne zu studieren. Was bei einem Master, der nur 2 Jahre gehen soll, laut der Planung eigentlich ja schon fast katastrophal ist, weil da die Qualität der Lehre einfach enorm drunter leidet. Und was mich daran vor allen Dingen stört, ist, dass ich das Gefühl habe, es geht erstmal um Studierbarkeit und um Rechtssicherheit auf Seiten der Universität und wenig um die wirklich reale Umsetzbarkeit oder Möglichkeit für viele Studierende.
Haben Sie denn für sich jetzt eine Perspektive oder ist es tatsächlich erstmal so ein Loch nach dieser Entscheidung, ich mache jetzt mit dem Studium nicht weiter und Sie wissen noch gar nicht, in welche Richtung es geht?
Ich habe für mich eine Perspektive gefunden. Ich werde eine Ausbildung zum Landwirt beginnen am 1.8. Und das hat sich aber auch eher durch Zufall und durch gute Freunde, die auf dem Land leben, ergeben. Genau.
Dann alles Gute dafür.
Danke sehr.
Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und uns auch die Studiensituation auch geschildert haben. Da passt vielleicht ganz gut zu Harald Guggenmoos, der uns geschrieben hat. Und er sagt, die Befindlichkeit der Studierenden hängt möglicherweise auch vom Studienfach ab. Er kennt eben Leute, die in Kaiserslautern Maschinenbau im zweiten Semester studieren. Und die berichten, dass nach einer gewissen Gewöhnung das Telestudium sehr gut funktioniert. Frau Dr. Thomas, vielleicht können Sie da was zu sagen. Ist es am Ende auch vom Studienfach abhängig, ob man mit dieser ganzen digitalen Welt dann auch und dem digitalen Studium klarkommt?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das davon abhängt. Das hängt natürlich auch von der einzelnen Person ab, aber es gibt eben schon Fächer, die ohnehin viel digital auch stattfinden oder auf digitale Lehrformate setzen. Aber wir haben eben gehört, Philosophie oder auch ich im Studiengang Sozial- und Organisationspädagogik, wo wir auch sehr auf Kommunikation nicht nur angewiesen sind, sondern das auch brauchen, erzeugen wollen, ist es eben schwieriger, das alles digital auch zu leisten und dafür gute Alternativen zu finden. Und deswegen finde ich den Hinweis von Herrn Kasparan sehr wichtig und das ist uns auch nochmal ein wichtiges Anliegen, darüber Erkenntnisse zu bekommen, wie geht es eigentlich Studierenden eben auch nicht nur zu gucken, wie kriegen wir das organisiert, auch im Wintersemester, sondern tatsächlich auch zu hören, wie geht es jungen Menschen, die jetzt im Studium stecken und auch gute Studierende, auch das wissen wir, die sagen, eigentlich war ich immer gut im Studium, aber ich schaffe das jetzt einfach nicht, mich zu organisieren oder die deutlich größeren Lernpakete auch zu bewältigen. Und da würde ich nochmal sehr ermuntern wollen, auch die Eltern, die jetzt zuhören, die studierende Kinder zu Hause haben, an unserer bundesweiten Umfrage teilzunehmen, die noch diese und nächste Woche geschaltet ist. Auf der Uni Hildesheim-Seite finden Sie dazu Informationen unter dem Hinweis Neuigkeiten aus der Forschung, weil wir eben gerne auch Hinweise dafür auch nochmal mit ins Wintersemester nehmen wollen. Was müssen wir eigentlich verändern jetzt in dem weiteren digitalen Semester, um auch zu verhindern, dass zu viele junge Menschen aussteigen aus dem Studium oder eben länger studieren müssen und es vielleicht dann später scheitert, weil sie sagen, ich krieg's am Ende doch nicht abgeschlossen, weil es an zu vielen Stellen kneift oder ich das finanziell nicht leisten kann. Also das, finde ich, sind auch nochmal wichtige Informationen an die Hochschulleitung, wie wir damit umgehen, dass wir nicht eigentlich nur so weitermachen können, wie wir es jetzt im Sommersemester auch gut geleistet haben an vielen Stellen, sondern dass man da auch deutliche andere Akzente setzen muss, wie man auch Studierende in die Hochschule zurücklässt und auch andere Formate der Begleitung von jungen Menschen auch schafft. Es geht eben nicht nur um die Vermittlung von Lernstoff, sondern auch in den Blick zu nehmen, wie können Menschen das sozial leisten? Da haben wir eben gehört, wenn vier Menschen in einer WG sitzen und es eigentlich nur als nervig empfunden wird, an der Veranstaltung digital teilzunehmen und es eigentlich auch gar keine Freude mehr macht.
Dass man dann eventuell sogar, wie wir gehört haben, auch sein Studium aufgibt. Frau Großmann, Herausforderungen im Studium, in der Schule, das digitale Lernen, wie erleben Sie es auch in Ihrem Umfeld?
Ja, das ist sozusagen ähnlich sozusagen, wie jetzt die anderen auch schon gesagt haben, dass es eigentlich eher eine Bürde ist und nicht diese Möglichkeiten genutzt werden, die es vielleicht noch gibt, sondern eher sozusagen das Minimale genommen wird von dem Online-Kurs und dann da vielleicht versucht wird, das zu imitieren, was man in dem Vorlesungssaal hat, aber eigentlich nicht darüber hinaus geguckt wird. Und ich glaube auch, was Frau Thomas auch gesagt hat, dass sozusagen wirklich auch spezifischer überlegt werden sollte, welche Studiengänge brauchen ein anderes Vorlesungsformat und dass man dann zumindest gerade diese Flexibilität, die die Unis haben, dass sie die ausnutzen und sagen, okay, dann machen wir es jetzt halt so, dass die einen in die Uni kommen können und die anderen halt nicht und da sozusagen diesen Spielraum ausnutzen, um die verschiedenen Studienrichtungen jetzt nicht zu bevorzugen, aber sozusagen entgegenzukommen dem, was sie halt lernen müssen.
Am Telefon ist Julian Göbel, 26 Jahre alt, ruft aus Baden-Württemberg an. Herr Göbel, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Nun haben wir viel gehört über Herausforderungen, Sorgen, Nöte auch der jungen Generation. Ich habe nur das Stichwort aus der Regie bekommen, dass Sie Corona durchaus auch was Positives abgewinnen können.
Ja, genau. Und zwar ging es bei meinem Anliegen einfach um die Entschleunigung, die so ein bisschen bei mir eingetreten ist. Und zwar habe ich das im Studium und die Zeit davor extrem gemerkt, dass doch ein Druck aufgebaut wird von Professoren, von Mitstudenten, dieses so schnell wie möglich fertig werden. Es geht um jedes Gehalt, jedes Monatsgehalt, was ihm quasi entgeht. Und durch diese Zeit, die man mal ein bisschen sich zurücklegt, ist bei mir sowas eingetreten, so eine Besinnung auf oder so eine Beruhigung. So eine Entschleunigung, die mir auch viel von dem Stress genommen hat, der sich über das Studium aufgebaut hat. Das ist sicher nicht für jeden was, weil natürlich auch viele, viele, viele Geld- und Karriere-Sorgen an der schnellen Beendigung des Studiums hängen. Aber ich finde es eine Chance für viele Leute, einfach mal einen Schritt zurück zu nehmen und sich einfach wieder auf ein wenig stressfreieren Alltag zu besinnen.
Das heißt, Herr Göbel, in Vor-Corona-Zeiten wäre es schwieriger gewesen, auch schwieriger zu vermitteln, Eltern oder wem auch immer oder der Universität zu sagen, so Piano, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer und an dieses Konzept in 6 Semestern musste Bachelor und danach in, weiß ich nicht, 4 Semestern Master, das muss funktionieren und sonst gehörst du eher zu der Verlierergeneration. Also sich davon ein bisschen zu lösen?
Genau. Das, okay. dieses Mindset, du musst funktionieren, du musst in der Uni so funktionieren, dass du auf den Punkt genau alles abschließt und das kann extremen Stress auslösen und ist für viele was, viele sagen, für mich ist der Erfolgsdruck was, für mich ist dieses, ich brauche diesen Druck, um zu funktionieren, mich treibt das an, aber für viele ist das halt auch nichts. Und sich selber das einzugestehen, das ist auch nochmal ein großer Schritt, finde ich. Und,
Herr Göbel, die Frau Dr. Thomas hat ja Jugendliche befragt, junge Erwachsene befragt, um die 6.000, glaube ich, waren es, Frau Dr. Thomas. War das ein Aspekt, dieses Positive, endlich kann ich auch mal ein bisschen langsamer machen und ich bekomme da Verständnis für, haben Jugendliche das auch genannt als vielleicht auch ein positives Beispiel von Corona?
Genau, da kann ich nahtlos einhaken. Also auch das ist ein Befund, den wir bestätigen können, dass junge Menschen auch gesagt haben, ich kann dem auch was abgewöhnen, eben genau diesen Aspekt der Entschleunigung. Und vor allen Dingen auch junge Menschen, die vielleicht ansonsten nicht so ein gutes Standing in der Schule oder in der Hochschule haben oder die vielleicht sich selber auch beeinträchtigt fühlen, sagen, jetzt ist es ja auch legitimiert, dass ich zu Hause bin, sonst war ich häufiger krank und war irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt. Jetzt fühle ich mich besser, weil es eben alles sehr viel langsamer geht. Und das haben viele bestätigt. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, musste man vielleicht jetzt im Herbst nochmal gucken. Wir überlegen auch eine Follow-up-Studie zu machen, weil damals im April, Mai hat sich das alles auch noch sehr experimentell, sage ich mal, angefühlt, auch zu sagen, oh, ich finde das gut. Und es gibt vielleicht auch einen Kreis an jungen Menschen, die sagen, ich fände es eigentlich gut, wenn wir davon was hinüber retten können in die Nach-Corona-Zeit.
So aber verstehe ich, Frau Dr. Thomas, auch Herrn Göbel, dass es ja eher auch ein Plädoyer dafür ist, zu sagen, nimmt mal ein bisschen Druck von der jungen Generation. Ich würde jetzt ergänzen, die muss sowieso wahrscheinlich bis 70 arbeiten. Da kommt es jetzt auf ein paar Monate auch nicht an. Haben Sie da zum Beispiel als Hochschullehrerin, haben Sie da Einflussmöglichkeiten oder geht es dann am Ende dann doch wieder um BAföG-Zeiten, die eingehalten werden müssen und in so und so vielen Semestern, da muss einfach der Bachelor am Ende stehen?
Ja, nun bin ich in einem Studiengang, wo wir eher dafür plädieren, hängen Sie doch noch ein Semester dran, wenn Sie die Möglichkeit haben oder gucken, ob Sie noch mal ein Praktikum machen oder ins Ausland gehen. Wir ermuntern ja unsere Studierenden, weil das Studium ist eh sehr komprimiert und die Studierenden sind jung, wenn sie die Hochschule verlassen. Und ein Teil nimmt das auch wahr, aber ich erlebe das selber in Beratung von Studierenden, dass der Druck von wo auch immer der kommt, sehr großes, oh, ich möchte jetzt meine Bachelorarbeit bei Ihnen anmelden, ich will dieses Semester noch fertig werden. Ich mich eher selbst frage, woher kommt das denn eigentlich, dass diese 22-Jährigen, die hier vor mir sitzen, unbedingt jetzt noch in diesem Semester fertig werden wollen. Also ich fände das auch nochmal eine spannende Forschungsfrage. Wer baut diesen Druck auf? Sind es die Eltern oder kommt es schon in der Schule? Ihr müsst schnell fertig sein und auf den Arbeitsmarkt zu kommen.
Wir haben zumindest, Frau Dr. Thomas, wir haben zumindest zwei Studierende. Vielleicht Herr Göbel zunächst mal. Woher kommt der Druck? Wer baut den Druck auf? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, der kommt von vielen Seiten. Ich denke nicht, dass wenn nur von einer Seite kommt, du musst schnell das machen, du musst schnell fertig werden. Das kann nicht nur von einer Quelle kommen und sich so sehr beeinflussen. Das war bei mir mit Studierenden, die diesen Druck vielleicht nicht immer genannt, aber auch unterbewusst so mitgetragen haben. Das war ein Prof, der uns mantraartig immer vorgeredet hat, werdet fertig, ja, euch entgehen 6 Monatsgehälter. Es waren die Eltern, die dann gucken, wenn man sagt, ja, ich brauche ein Semester länger. Also das kann man nicht so auf einen einzelnen Punkt festmachen, glaube ich.
Herr Göbel, herzlichen Dank für diese Erfahrung, die ich auch gleich mal an Frau Großmann weitergebe. Frau Großmann, ist da ganz schön viel Druck in der Pipeline?
Also das ist, glaube ich, ich habe das ähnlich erlebt wie Herr Göbel. Also für mich ist es eher eine Entspannung jetzt auch gewesen, dass ich mehr Zeit habe und weniger Druck allgemein sozusagen für mich auch von allen Seiten. Aber natürlich, also gerade bei meiner Schwester zum Beispiel sehe ich, die Architektur studiert, da ist der Druck vor allen Dingen kommt von den Kommilitonen selbst. Also dass sie sich halt gegenseitig wöchentlich immer wieder vergleichen und die Professoren haben immer Zwischenpräsentationen, dann wird immer wieder auch sozusagen digital gezeigt, was sozusagen der andere besser macht. Und
schau mal, wie weit ich schon bin.
Immer noch, ja, absolut. Also er ist immer noch genauso vorhanden. Genauso aber auch von den Professoren. Also da gibt es auch einen Druck, dass sozusagen manche immer noch nicht verstanden haben, dass es einfach diese anderen Grundvoraussetzungen, die man zu Hause hat. Also bei meiner besten Freundin, die hat eine Projektmanagement-Fortbildung gemacht und da mussten die halt diese Gruppenarbeit extern, also dezentral voneinander koordinieren und genau der gleiche Aufwand wurde verlangt, wie wenn alle zusammen gewesen wären und dass da natürlich ein riesiger koordinativer Overhead dazu kommt, dass man sich sozusagen nicht sehen kann und nicht das Projekt zusammen besprechen kann. Das wird dann eben auch gar nicht berücksichtigt und das ist ein Riesenproblem.
Ein Stichwort, das ich gerne Frau Großmann noch ansprechen möchte, auch weil eine Hörerin 27 uns dazu geschrieben hat, ist das Stichwort Stichwort zu soziale Kontakte. Diese Hörerin erzählt, nach Berlin gezogen, versucht sich einzugewöhnen und sie merkt, wie schwierig das ist, wenn so ganz, ganz viele soziale Angebote auch wegfallen. Da bleibt dann so ein begrenzter Freundeskreis übrig, den man vielleicht auch schon vor Beginn der Krise in Berlin kennengelernt hat. Und sie sagt, sie war vor allem in Zeiten des Lockdowns war sie ziemlich einsam. Wie sehen Sie das heute? Haben sich die sozialen Kontakte wiederhergestellt, nachdem doch vieles auch schon wieder möglich ist? Oder ist das immer noch schwierig und eher mit Zurückhaltung besetzt?
Ich glaube, es ist noch nicht das Gleiche. Also klar, man trifft sich wieder mit seinem engsten Freundeskreis, aber diese großen Gruppen von Leuten, die sich treffen, die sich kennenlernen, auch mal in einer Bar zu zweit zu sitzen und dann einfach sich umzudrehen und die Person, die dahinter steht, anzusprechen, die man nicht kennt, ich glaube, das gibt es so noch gar nicht. Und das wird es, glaube ich, auch noch lange Zeit dauern, bis wir da wieder hinkommen, weil eben noch diese Angst besteht. Und das ist sozusagen ein bisschen das Jugendliche Befreite, was, glaube ich, noch als so Schleier über unserer, also über den der Jugend liegt, dieses lockere Umgehen im sowohl, also sozusagen sowohl in der Uni als auch im Privatleben, das gibt es so noch nicht. Und genau dieses Alleine-Sein, das haben eben viele, die jetzt nicht zu Hause sind, sondern nur sich mit ihren begrenzten Kontakten, die sie vielleicht auch noch nicht haben, weil sie in eine neue Stadt gezogen sind, das ist, glaube ich, noch ein Riesenproblem. Weswegen zum Beispiel mein kleiner Bruder, der jetzt das Studium anfangen möchte und das erste Semester ist digital, also ich habe es ihm ehrlich gesagt abgeraten, anzufangen zu studieren, weil gerade im ersten Semester, da will man die Leute kennenlernen, da will man Spaß haben und wenn dieses Kennenlernen ausfällt, dann kann man auch, also dann sehe ich da wirklich den ganzen Spaßfaktor am Studium, den man ja eigentlich, also gerade am Anfang im Vordergrund hat, den sehe ich da nicht.
Frau Dr. Thomas, die Lockerheit der sozialen Kontakte, wird das eine Herausforderung auch für uns alle natürlich, aber auch für die junge Generation eine Herausforderung, die bleiben wird, auch in den kommenden Wochen, Monaten bleiben wird?
Also ich würde das unterstreichen, auch mit Blick auf das Wintersemester, wo viele Erstsemesterstudierende anfangen. Und das ist eben eine wichtige Zeit des Einstiegs in das Studium. Und da muss man eigentlich den Kontakt haben, Leute in den Erstsemesterwochen irgendwie auch treffen können. Und das wird, glaube ich, wirklich schwierig. Und ich glaube, die Unsicherheit ist nach wie vor, was darf ich, was geht, mit wie vielen Leuten darf ich mich treffen. Und was ich noch ergänzen möchte, was auch unsere Studie gezeigt hat, wir denken ja immer, Jugend ist so digitalisiert und pflegt ihre Kontakte digital. Wir haben in den Studienergebnissen eben gesehen, wie stark die Kontakte auch zurückgegangen sind auf die Frage, mit wem pflegst du jetzt im Moment noch Kontakt? Und es waren eben doch so die engsten Kontakte, mit denen man vielleicht auch regelmäßig telefoniert hat oder gechattet hat. Und dass das eben doch auch zurückgeht und man das nicht digital voll und ganz einlösen kann und sagen, naja, die treffen sich doch sowieso.
Frau Dr. Thomas, wir müssen das als Schlusswort nehmen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Herzlichen Dank. Stimmungsbild Corona und die junge Generation. Danke, Frau Dr. Thomas. Danke, Frau Großmann, für Ihre Erfahrung. Das war die Lebenszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.